Woke up Sunday morning with no way to hold my head. Didn't hurt.
Liebe Freunde der leichten Muse, hier ist wieder Matusek. Und wir hören jetzt mal einer Legende zu, die 1971 in mein reichlich unordentliches Leben getreten ist und die sich in meine Ohren und in Mark und Bein und mein Herz gesungen hat, nämlich Kris Kristofferson, der Großmeister der Einsamkeit. Und seine Stimme klang, als hätte man eine Ladung von Pflastersteinen in mein Zimmer gekippt. Hier kommt er mit Sunday Morning Coming Down.
On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. 'Cause there's something in a Sunday makes a body feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalks. Sunday morning coming down.
Was für eine Stimme und was für eine Stimmung. Ich kenne sie, ihr alle kennt sie. Allein in einer fremden Stadt, zerschlagen, kaputt und ohne alle Freunde. Ja, jetzt ist auch Kris Kristofferson von uns gegangen am 28. September. Nun gut, mit 88 Jahren darf man dann schon dem Schöpfer gegenübertreten. Bei Kris Kristofferson, so stelle ich mir das vor, wird er zufrieden sein. Mit ganzen Verwirrungen, Katastrophen in seinem Leben ist er doch unbeirrbar seinen ganz eigenen Weg gegangen, ohne seine Gottesbindung aufzugeben. War es damals in den 1970er Jahren, als er die Szene betrat, leichter? Ich weiß es nicht. Die Welt war vielleicht übersichtlicher, aber nicht weniger schmerzhaft. Und der Schmerz ist in seiner Stimme anzuhören.
But I lit my first and watched a small kid cussing at a can that he was kicking. Then I crossed the empty street and caught the Sunday smell of someone frying chicken.
An einem Sonntagmorgen verkatert die leere Straße hinunterzulaufen. Ein kleiner Junge kickt eine Konservenbüchse über dem Feld weg. Der Klang einer Kirchenglocke. Irgendwo wird ein Hähnchen gebraten. Ja, und er wünscht sich, dass er stoned ist. Eine Kurzgeschichte in einem Song, meisterhaft.
On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. 'Cause there's something in a Sunday makes a body feel alone. There's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalks. Sunday morning coming down.
Ich habe natürlich keine Ahnung, was Kris Kristofferson, der Macho und Lonesome Wolf, heute der ständig verletzten und wehleidigen Schneeflöckchen-Generation zurufen würde. Vielleicht gewöhnt euch dran, dass nicht jeder Tag zum Jubeln ist. Eine Generation übrigens, die gerne austeilt, die Gemälde beschmiert, den Verkehr lahmlegt und vor allem den Hamas-Killern zujubelt, weil sie Juden abgeschlachtet haben. Tja, was würde er sagen zu all den Sprechverboten und Tabus, die in seinen Tagen eher von einer konservativen und rechten Gesellschaft aufgestellt wurden und nicht von der Linken? Was würde er sagen zu einer Presse, die sich verschworen hat, den konservativen Donald Trump aus dem Rennen zu nehmen? Das Gleiche, was er anlässlich des Irakkrieges der USA gesagt hat, nämlich »The lapdog media cranks out propaganda« that would make a Nazi blush. Also diese Schoß und Presse würde selbst die Nazis erröten lassen. Was würde er zu einer Hillary Clinton sagen, die befürchtet, dass der Staat die Kontrolle verliert, wenn er nicht die sozialen Netzwerke zensiert oder verbietet? Und die Aufdeckung von Skandalen Misinformation nennt, also Fehlinformation. So wie unsere oberkorrupte europäische Ursula von der Leyen. Christofferson war als politischer Aktivist unterwegs. Er setzte sich für die Farmer ein, auch für einen wegen Mordes verurteilten Schwarzen und später, leider, auch für die Sandinistas, die unter Daniel Ortega eine neue Diktatur errichteten. Ich habe den Gangster getroffen, lange her, damals, Anfang der 2000er. Schon damals hatte sein Clan das Land geplündert, aber neben all dem hat Kris Kristofferson doch in erster Linie wundervolle Country-Balladen geschrieben. Lyrische Liebeslieder wie das hier. Help me make it through the night.
Take the ribbon from your hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft upon my skin. Like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light.
Da gibt es die Zeile, come and lay down by my side till the early morning light. Leg dich neben mich, bis der Morgen dämmert. Das wurde damals, 1970, als obszön empfunden und nicht gespielt von manchen Radiostationen. Wie unschuldig das war. Heute ist das, was einst Liebe war, in eine pornografische Jauche getaucht. Und die ganze Gesellschaft kennt nichts Wichtigeres als die grenzenlose Freiheit, es jederzeit mit jedem auf jede Art zu treiben. Und jeder, der dagegen aufbegehrt, gilt als Reaktionär und Menschenfeind und bekommt es mit dem Europäischen Gerichtshof zu tun. Ja, heute will ich eine Stunde lang Christofferson spielen. Auch um wieder ein Gefühl zu geben, was Männlichkeit bedeutet und Trauer und Verlorenheit und Zärtlichkeit. Ja, Kris Kristofferson ist 1971 mit diesen Songs in mein Leben getreten und er war in diesen späten Hippie-Jahren eine Erscheinung wie vom Mond. Ein bärtiger Macho mit Seele, ein bärtiger Macho ohne alle Glasperlen, einer mit Seele und aufsässigem Gebetbuch. Ein Outlaw, der den ganzen Kitsch des Country-Genres mit seinen Stetsons und Rodeos und Rhinestones wegfegte. Und der von Suff und von Verlorenheit sang, der von Niederlagen und von göttlicher Rettung. Ja, und er war der absolute Frauenschwarm. Er war der genaue Gegentyp zu Jim Morrison von den Doors, dem Apoll des Rock, allerdings eher scheu. Und merkwürdigerweise war er ebenfalls der Sohn eines Offiziers. Wie Morrison, eines Offiziers, der später General wurde. Er kam zur Welt in Texas, in Brownsville, dicht an der Grenze zu Mexiko. Er sprach Spanisch mit der Nanny. Er wuchs später auf in Kalifornien, einem verdammt disziplinierten Haushalt. Er absolvierte das Panoma College in Bestnoten, schuftete mit 17 in den Sommerferien eine Weile als Baggerführer. Die härtesten Tage seines Lebens, erinnert er sich. Er las und er schrieb. Und er las und veröffentlichte im Atlantic Monthly zwei Kurzgeschichten und träumte davon, Schriftsteller zu werden. Gleichzeitig allerdings war er der Outdoor-Typ. Er gewann eine Championship bei den Golden Gloves im Boxen und er haute sich rein im Rugby. Die Sports Illustrated druckte eine Story über ihn, den Modellathleten, da war er 18. Kris Kristofferson, das war Härte und musische Zartheit in einer unfassbaren Mischung. Er gewann als Rhodes Scholar ein Stipendium in Oxford, gewann mit seinem Rugby-Team und dichtete und las und schloss zwei Jahre später mit dem Bachelor für englische Literatur ab. Er las vor allem William Blake, den Romantiker, der seine berühmteste und früheste Gedichtsammlung Songs of Innocence and Experience nannte und sie illustrierte selber nach der Art mittelalterlicher Mönche. Blake war ein Zeitgenosse Goethes und der deutschen Romantiker und viele der Reime erinnern tatsächlich in ihrer Naturlyrik an Eichendorff. Berühmt sein Gedicht »The Tiger«, das Christofferson in einem Interview rezitierte, als habe er es erfunden. Blake, der wie Novalis oder Hölderlin ausbrach aus den Konventionen von Versmaß und Reim. Daneben ein großer Maler und Künstler. Welches Feuer in Christopherson gebrannt haben muss, dass er sich ausgerechnet Blake zum Leitstern machte. Er war ein Bilder, ein Sucher, tief religiös. Seine Zeichnungen sind Phantasmen. Ich vergesse nie die Doppelausstellung in Hamburg von Blake und Füssli von 1975. All diese Phantasmen, gemalten und gezeichneten Albträume, die die beiden auf Papier gebracht haben. Aber zurück zu Christopherson, der inzwischen seine Highschool-Liebe Fran geheiratet hatte und in die Armee eintrat, um die Familie über die Runden zu bringen. Er hatte einen Sohn, der mit einem Defekt an der Speiseröhre zur Welt kam und teure medizinische Pflege erforderte. Christopherson wurde Helikopterpilot und brachte es zum Captain. Er war in Bad Kreuznach stationiert. Nach dem Ende seiner Zeit bekam er eine Professur in West Point angeboten. Und die schlug er zum Entsetzen seines Vaters aus. Denn er hatte eine Zwischenstation in Nashville gemacht, im Epizentrum des Country, mit der Grand Ole Opry. Ja, die Grand Ole Opry. Ich habe Dolly Parton dort gesehen, eine fantastische Arena. Allerdings erinnere ich mich noch mehr an das wunderbare Dry-Aged Prime Rib in der Stockyard Barn in Nashville, die allerdings mittlerweile dicht gemacht hat, wie ich lesen musste. In was für einer Welt leben wir eigentlich nur? Aber ich schweife schon wieder ab. Also, wir sind jetzt mit Kris Kristofferson 1965 bei einem Abstecher in Nashville und dort summt und brummt und tanzt die Country-Szene und Kristofferson holt seine Familie hierher und er nimmt den Job als Hausmeister in den Columbia Studios an. Nebenher fliegt er für eine private Ölfirma Helikopter und er schreibt seine Texte auf der Ölplattform, unter anderem diesen Klassiker Help Me Make It Through the Night.
Help me make it through the night.
Und in Nashville ist Johnny Cash der King der Stunde. Christopherson leert die Aschenbecher dort und er erlebt Bobby Dylan, der hier Blonde on Blonde aufnimmt und vor allem Rainy Day Woman, Number 12 and 35, diesen Kneipenheuler. They stone you when you're trying to be so good. Ja. Und der in dem Ausruf gipfelt, I would not feel so all alone, everybody must get stoned.
So good. They'll stone you just like they said they would. They'll stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned.
Ja, da waren ziemlich viele Drogen am Start und Alkohol und Pillen. Besonders Johnny Cash schmiss Amphetamine wie Smarties. Seine Frau June Carter versuchte ihn trocken zu legen. Er war ziemlich dünn und absolut durch. Christopherson hat das in seinem Song beschrieben, den er Beat the Devil nannte. Und klar war mit dem Teufel auch die Sucht gemeint. Aber Johnny hatte eine Fernsehshow. Und Kris Kristofferson war entschlossen, ihm seine Songs vorzuspielen. Und da der sie erstmal links liegen ließ, landete Kristofferson seinen Helikopter in dessen Vorgarten. Cash behauptete später mit einer Flasche Bier in der Hand. Aber auf alle Fälle hatte Kristofferson seine Texte und seine Gitarre dabei. Und er spielte Cash seine Lieder vor. Darunter waren Me and Bobby McGee und Help Me Make It Through the Night und eben jenes Sunday Morning Coming Down, das Johnny Cash tatsächlich aufnahm und das prompt ein Hit wird. Und dass Christopherson dafür 1970 den Award der Country Music Association bekommt, ist auch eher durchgesetzt. Ja, man sieht, wie er die Trophäe eher verlegen entgegennimmt und schüchtern in Lederjacke. Er passt da nicht so richtig rein in die Gala. Und nun häufen sich die Coverversionen seiner Songs und kurz darauf lernt er Janis Joplin kennen, der ganz besonders das Me and Bobby McGee gefällt. Und wie unschlagbar ist diese Zeile, die zum Mantra einer ganzen Generation von Driftern und Verlorenen wird, nämlich Freedom's just another word for nothing left to lose. Und Janis, mit der er eine Affäre hat, singt es ein für ihr Debütalbum Pearl. Ja, der Song fiel ihm ein auf einer Fahrt nach Louisiana. Im Kopf hatte er noch die Bilder von Fellinis La Strada, den er kurz zuvor gesehen hatte. Ein wunderbares Roadmovie in Schwarz-Weiß. Und er starrte durch die Scheibenwischer in dem Regen. Und plötzlich war der Song da. The Windshield Wipers Slapping Time and Bobby Clapping Hands. Und weil sie so ergreifend ist, diese Version, hören wir sie jetzt, die von Janis Joplin.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, then rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah.
Janis spielte den Song einige Tage vor ihrem Tod ein. Christofferson wusste nichts davon. Er hörte ihn erst nach ihrem Tod auf ihrem Album Pearl. Und als er ihn hörte, brach er zusammen, buchstäblich. Seine eigene Version ging nahezu unter. Sie stand auf seinem ersten Album neben anderen Songs, die bald Klassiker waren und gecovert wurden.
Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing left is all she left for me. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee.
Dann gab es auf diesem Album auch den Song For the Good Times. Es war eine Art wehmütiges Abschiedslied, denn seine Ehe zerbrach. Und die Zeile Life goes on, let's just be glad we had some good times. Der Song wurde vielfach gecovert von Elvis und von Sinatra und von Ray Price. Und dann ließ er das Album The Silver-Tongued Devil and I folgen. Und es ist klar, dass er sich selber besang als Teufel mit der Silberzunge, der alle Frauen, die ihm über den Weg laufen, ins Bett singt. Carly Simon ist darunter und John Baez und viele, viele andere. Ein Song auf dem Album, die Ballade Loving Her Was Easier, die er ein Jahr vor seinem Tod noch einmal im Duett mit Roseanne Cash, der Tochter von Johnny Cash, aufführte in der Hollywood Bowl 2023. Unglaublich rührender Auftritt. I have seen the morning burning golden on the mountain in the skies. Aching with the feeling of the freedom of an eagle when she flies. Ja, das verrät den Lyriker, den Romantiker im Geiste Blakes. Ganz einfach schön, besonders schön, wenn man mit der Freundin im Bett liegt, in einem besetzten Fachwerkhaus und schwört, die Welt zu revolutionieren im Geist der Liebe und der nicht entfremdeten Existenz im Geiste Marcuses, worüber man eben so plappert bei Kerzenschein, wenn man 17 ist und bereit ist, für die Revolution auf der Barrikade zu sterben, in diesem pubertären Heldenmut auf Pump. Hier also kommt Loving Her Was Easier.
I have seen the morning burning golden on the mountain in the skies. Aching with the feeling of the freedom of an eagle when she flies. Turning on the world the way she smiled upon my soul as I lay dying. Healing as the colors in the sunshine and the shadows of her eyes. Talking of tomorrow and the money, love, and time we had to spend. Loving her was easier than anything I'll ever do again. Coming close together with a feeling that I've never known before in my time. She ain't ashamed to be.
Schon vor seinem Durchbruch mit Me and Bobby McGee, das auch in einer eigenen Version ein Hit wurde und seine Debütplatte erneut in die Charts brachte, schrieb er Songs und einer davon war der Vietnam Blues, in dem Kris Kristofferson eine Art Abrechnung mit den langhaarigen Hippies schrieb, den Kriegsdienstverweigerern 1966, ja, die gegen den Krieg protestierten und offen mit den Vietcong sympathisierten. Prominentes Beispiel war Jane Fonda, die als Hanoi Hana im Panzern der Vietcong posierte. Kris Kristofferson, der Offizierssohn, konnte damit überhaupt nichts anfangen. Er schildert eine Begebenheit am Washington Monument, wo ihm ein Protestler um die Unterschrift unter einen Brief bittet. Kristofferson nahm an, dass dieser Brief an die Eltern eines Gefallenen gerichtet sei, ein Kondolenzbrief. Nee, sagte der Protestler, der ist an Ho Chi Minh. An Ho Chi who? Fragt Kristofferson. Und dann, oh, I wasn't really sure I was hearing him right. I thought I'd better move before I got into a fight. Had about an hour to catch myself a plane. So all I mean to say is, I don't like dying either. But man, I ain't gonna crawl. Also er, der sich freiwillig zum Militärdienst in Vietnam gemeldet hat, um das Vaterland und die Freiheit zu verteidigen, ja, daran hat er tatsächlich geglaubt. Er gehörte eindeutig zur wehrtüchtigen Generation. Er sagt also, er lege es nicht darauf an zu sterben, aber er wird auch vor niemandem kriechen. Tja. Er sprach der Sohn eines Generals aus ihm, der seinem Land die Treue geschworen hat. Er hat später seine Meinung dazu geändert, zu Kriegssachen und zur Intervention der Amerikaner in alle möglichen Staaten. Aber er kam eben aus einer ganz anderen Ecke als die Kämpfer von Hyde Ashbury und später Woodstock. Ja, wir hatten in unserem besetzten Haus um 1971 einen Vietnam-Deserteur versteckt, der zum Junkie geworden war. Das nur nebenbei. Kris Kristofferson zitierte in jenem Interview zu dem Vietnam-Text Blake, der schrieb, The tigers of wrath were wiser as the horses of instruction. Und das stammt aus Blakes Marriage of Heaven and Hell, eine programmatische Haltung der Romantiker, die behaupten, dass das Gefühl bisweilen dichter an der Wahrheit liegt als der Verstand. Und dann immer, you have the freedom to be what you are. Das ist der Sinn von Freiheit, zu sein, wer man ist. Die Hippies und die Country-Leute waren immer verschiedene Stämme. Die einzige Gruppe, die das irgendwie zusammenbrachten, waren die Birds und die Flying Burrito Brothers und vielleicht auch die Eagles, Country-Rock. Aber die Birds machten sich in Drugstore Truck Driving Man über diesen 500 Pfund schweren Redneck lustig, der nebenher DJ einer Country-Station ist und dem man besser aus dem Weg geht.
He's a Drugstore Truck Driving Man.
Und nicht zu vergessen, in Easy Rider wird Jack Nicholson bekanntlich totgeschlagen von den Rednecks. Dabei waren beide Stämme auf ihre Weise Außenseiter. Drogen und Suff waren bei beiden populär. Aber Kristofferson machte klar, dass er, wenn es um Country ging und um seinen Helden, nämlich Hank Williams, keinen Spaß versteht. Hank Williams, dieser Cowboy-Sänger, der mit 30 an Pillen und Alkohol zugrunde ging. Hier kommt Kristoffersons lautstarkes Statement für Hank Williams.
I dig Bobby Dylan.
Vielleicht sind es die ersten drei Alben nur, die Christoffersens dauerhaften Ruhm begründeten. Christofferson, The Silver Tongued Devil and I und Border Lloyd. Kurz vor dem Erscheinen traf er auf die Country-Sängerin Rita Coolidge am Flughafen. Sein Weg nach Memphis, sie stieg in Nashville aus, er mit ihr. Und natürlich ging es erstmal nur um Musik und so weiter, denn Christofferson arbeitete bereits an der nächsten Platte, eben an Border Lloyd. Und von der stammt der schönste Songanfang, den ich kenne. Der Blick dieses einsamen Mädchens in den Spiegel, die Blicke der anderen Männer. Und dann wird dieses Thema Einsamkeit umspielt und weitet sich aus auf die Stadt und die ganze Welt und die Einsamen in ihr. Und da wollen wir jetzt nach dem Hank Williams Lärm mal kurz reinhören.
Alone in a barroom, a young girl is sitting and smiling at nothing at all. And she stares now and then at the eyes of the men in the mirror that hangs on the wall. She's waiting for someone, and knowing there's no one who cares if she comes or she goes. Just a soul in the shadows, the world never sees. She's somebody nobody knows.
Kris Kristofferson war der Outlaw der Country-Szene. Und er scharte andere Outlaws um sich, mit denen er musizieren würde, mit Shotgun Willie Wayne Nelson, dem die Steuerbehörde zusetzte, sodass er Bankrott anmelden musste, der aber mit einer unendlichen Reihe von Konzerten und Aufnahmen wieder auferstand, dann Waylon Jennings, der fast am Heroin krepierte, und Johnny Cash an seine Amphetaminen. Alle sind sie durch ihre eigenen Höllen geschritten, bis sie schließlich diese Country-Supergroup, The Highwaymen, formierten und drei Alben und unzählige Konzerte im Laufe von 10 Jahren produzierten. Natürlich sind auch die Fernfahrer, die Highway-Leute auf ihren Tourmohren-Trucks mit den hochgestellten, blinkenden, verchromten Auspuffrohren Drifter und Nachfahren der Landstreicher und der Pioniere. Auch sie ständig auf Pillen, wie es Dave Dudley in einem Hit besingt, in 6 Days on the Road, wo er singt, I take the little white pills and my eyes are open wide. Und natürlich ist die Polizei der Gegner und der Feind und die verdammten Gesetzeshüter, wie die Burschen damals, die zu Bürgerkriegszeiten den Westen unsicher machten. Die Gauner, die einst westwärts zogen, um ihr Glück zu machen. Auch die Beats um Jack Kerouac gehören noch in diese Tradition. Wir waren ständig on the road, ständig auf Achse in diesem riesigen, weiten Land. Ja, und so lange ist es nicht her, dass es besiedelt wurde von diesen mythischen Figuren in Revolverhelden. Der Outlaw als Held. Tja, der Outlaw als Held. Der letzte Roman von William Burroughs, dieser Held der Subkultur, hieß Western Lands. Und er feiert diesen Revolverhelden ebenso ab wie der große Cormac McCarthy. Amerikanische Archetypen. Burroughs Romanwelt ist bevölkert von den großen Revolverhelden. Und als ich ihn traf auf dieser ausgelassenen Fete der Gegenkultur 20 Jahre nach dem Summer of Love, mit all den anderen bekifften Hippies in Kansas, wo sie auf Scheiben schossen, die er an seine Scheune getackert hatte. Da traf Burroughs, der Deputy, wie sie ihn nannten, mit seinem 45er Colt zuverlässig ins Schwarze, ins Bullseye. Und er nuschelte, mit Doc Holliday könnte ich es jederzeit aufnehmen. Und dann, bei Wild Bill Hickok, wäre ich mir nicht so sicher. Er war ein verdammt guter Schütze. Logisch, dass Kris Kristofferson, der auch auf der Leinwand brillierte mit seinem fantastischen Aussehen und seiner Ruhe und Souveränität, Dennis Hopper drehte mit ihm und Gene Hackman, und dann kam Barbara Streisand, die in A Star Is Born neben ihm spielte. In beiden Filmen war er ein Musiker, der auf Abwege und an die Flasche gerät. Und dann spielte er den Outlaw schlechthin, nämlich Billy the Kid. In einem Film von Sam Peckinpah, Ja, und der Schauspieler und Regisseur und Liedermacher Billy Bob Thornton hatte wohl recht. Irgendwie ist es ein Rock'n'Roll-Film geworden. Bob Dylan spielte damit und Rita Coolidge. Und es ist gleichzeitig ein Anti-Western. Denn Gut und Böse sind hier schwer auseinanderzuhalten. Es war nicht mehr wie in John Waynes oder Gary Coopers Zeiten. Hier sind sie befreundet, der Gute und der Böse, Pat und the Kid. Und jetzt steht Pat Garrett plötzlich auf der Seite des Gesetzes und sagt, Kid, die Zeiten haben sich geändert. Bill Burroughs war von dem Ende fasziniert, denn er sammelte letzte Worte und die im Film sind verbirgt. Und ich will da jetzt nochmal zurückblenden zu meinem letzten Gespräch mit Burroughs. Ich hatte den ganzen Nachmittag mit ihm in seiner Küche verbracht und über sein Leben gesprochen, nach all den Partys dieses Wiedersehens mit den Überlebenden des Summer of Love, Allen Ginsberg, Marion Faithfull, Ed Sanders und so weiter. Ich sprach mit ihm auch über den verhängnisvollen Unfall bei diesem Wilhelm Tell-Spiel, als er seine Frau versehentlich erschoss. Ja, ich lese jetzt mal die letzten Absätze dieses Porträts, weil es wahrscheinlich eine seiner letzten Begegnungen mit einem Journalisten war und weil sie auch mich so berührt hat. Schräg fällt die Sonne durch das Fliegengitter der Verandatür, wirft ihr Netz über einen runden, wackeligen Tisch, auf dem eine uralte mechanische Schreibmaschine steht. Ein Bogen ist eingespannt. Darauf steht, zitiere, überwältigende Langeweile und Niedergeschlagenheit. Um 5 Uhr ein Drink in einem Zimmer mit Holzwänden. Alle Buchstaben sind groß geschrieben und alle haben wegen eines Farbbandfehlers rote Füße, als stünden sie in kleinen Lachen aus Blut. Als er die Katzen versorgt hat und mit einem Drink in die Wohnstube zurückkehrt, spreche ich ihn auf den Tod seiner Frau John an. Sein Gesicht wird eine Spur grauer und müder. Niemals wäre er Schriftsteller geworden, sagt er leise, wenn dieses grauenvolle Unglück nicht passiert wäre. Jahrelang kehrte es in seinen Träumen wieder. Wie in Trance sei der Tag verlaufen, der dem tragischen Abend voranging, und alle Mitspieler hätten sich bewegt wie unter hypnotischem Zwang. Schreiben wurde eine Art Schutz gegen die Erinnien, die Rachedämonen, die ihn verfolgen. Schreiben, kein Beruf, sondern Notwehr. Doch auch dieses Abenteuer, das der Literatur, scheint für Burroughs überstanden zu sein. Viel wird er nicht mehr schreiben. Western Lands, so heißt sein letztes Buch, ist ein Schlussstein. Die Sonne hängt als blutroter Lampion über den Weizenfeldern. Seine Freunde sind wieder nach New York zurückgekehrt, nach London und San Francisco. Einige davon hat er vielleicht zum letzten Mal gesehen. Wie Schemen streichen die Katzen durch das Zimmer, die Schatten in den Ecken wachsen und mit ihnen wächst die Stille. Das Gesicht des Mannes neben mir wird fahl und durchsichtig. Es hat den milden Ausdruck eines Mannes, der lange auf einen Besucher gewartet hat und nun weiß, dass er kommen wird. Burroughs sammelt letzte Worte. Die schönsten, murmelt er, sind die von Billy the Kid. Billy trat in dieses dunkle Zimmer, in dem Pat Garrett, der Sheriff, auf ihn wartete. Billy sah einen Schatten und rief, "Quién es?" Pat Garrett erkannte die Stimme und erschoss ihn. Dieses "Quién es?" war sein Tod, sagt Burroughs. "Quién es?" heißt, wer ist da? Wir machen weiter mit Kris Kristofferson und den Highwaymen, Willie Nelson, Waylon Jennings und Johnny Cash. Hier kommen sie.
I was a highwayman, along the coach roads I did ride, with sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25. But I am still alive.
I was a sailor, I was born upon the tide. With the sea I did abide. I sailed a schooner around the Horn of Mexico. I went aloft to furl the mainsail in a blow. And when the yards broke off, they said that I got killed.
but I'm living still.
Es war Rita Coolidge, die ihn in eine Kirche schleppte, in einen Gottesdienst. Er war kein großer Kirchgänger, sagt Christofferson. Auf jeden Fall saß er dort und als der Pastor rief, wer gerettet werden möchte, soll er die Hand heben. Christofferson sagt, ich weiß nicht, wie mir geschah, aber automatisch ging mein Arm nach oben. Und als der Pastor fragte, wer will Jesus in sein Leben lassen, der soll nach vorne kommen. Und ich sagte noch, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Aber da hat er mich schon auf die Knie gedrückt. Und aus diesem religiösen Erweckungserlebnis, aus dieser Überflutung durch ein nie gekanntes Glücksgefühl und ein Gefühl der Dankbarkeit, erwuchs dieser Song, Why Me, Lord? Ein Song, der nichts ist als ein großes Danke. Und schließlich hatte er einen Grund zu danken für dieses erfüllte Leben. Er nahm weitere Platten auf, er spielte in einer Vielzahl von Filmen mit, in den Blade-Filmen. Neben Wesley Snipes war er dessen Mentor Abram Whistler und erreichte Kultstatus für eine neue Generation von Kinobesuchern. Ich fand seine Rolle in dem Mel Gibson-Thriller Payback, ein wunderbarer Film noir, nach einer Story von Donald Westlake, großartig. Er spielte einen abgründig bösen Gangster. Es gibt den Film in zwei Versionen. Kris Kristofferson wurde in der zweiten eingewechselt. Es ist die, die in die Kinos kam. Egal. Kristofferson heiratete ein drittes Mal, diesmal die Anwältin Lisa Myers, mit der er nach seinen ersten drei Kindern fünf weitere in die Welt setzte. Er ließ sich auf Maui in Hawaii nieder. Sein Nachbar dort ist Willie Nelson, der einzige der Highwayman, der ihn überlebt. Und kurz vor seinem Tod sagte er, dass alles so schnell vorübergegangen sei und dass er sich wünschte, er hätte jeden einzelnen Moment mehr wertgeschätzt, als er es getan hat. Tja, geht uns das nicht allen so? Er starb im Kreis seiner Rosenfamilie, friedlich. Welches Glück. Und natürlich Anlass, seinem Schöpfer zu danken, mit diesem großartigen Song. Why Me? Und Rita Coolidge singt die Harmonien dazu.
Why me, Lord? What have I ever done to deserve even one of the pleasure I've known? Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you or the kindness you've shown? Lord, help me, Jesus, I've wasted it, so help me, Jesus, I know what I am. But now that I know that I've needed you, so help me, Jesus, my soul. My soul's in your hand.
Kommen wir zu den Briefen. Da hat sie einiges angesammelt. Frau Bergmann schreibt, lieber Tussek, ja, das neue Abendformat habe ich inzwischen ein paar Mal angehört. Ich verstehe, dass Sie Ihre Kontakte stärker ausbauen wollen. Es sind viele gute Anrufbeiträge dabei gewesen, auch etliche schwache. Aber so ist das eben. Ich werde die für mich oft so wunderbaren Beiträge vermissen, die Sie am Freitagabend gestaltet haben. Heine, Bach und so weiter. Das wird mir fehlen. Aber vielleicht findet sich ein anderes Zeitfenster für dergleichen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und grüße Sie herzlich, Ulrike Bergmann. Ja, Frau Bergmann, mir hat der direkte Kontakt mit den Hörern großen Spaß gemacht. Sicher muss auch ich noch dazulernen. Wir bleiben uns auf jeden Fall gewogen. Ihr Matthias Matussek. Erwin Winter schreibt, lieber Herr Matussek, anbei ein Artikel aus dem heutigen Südkurier über eine feministische Messe in der Oper Stuttgart. Nehmt hin, es ist mein Fleisch und Blut. Was halten Sie davon? Sie sind sowohl in der Kultur als auch in der katholischen Religion höchst bewandert. Wer, wenn nicht Sie, kann mich vielleicht aus meiner Ratlosigkeit retten? Nein, lieber Wiener, das kann ich nicht. Ich bin genauso ratlos. Da hat sich eine skandalsüchtige Performance-Nudel aus Österreich an der römisch-katholischen Liturgie abgeturnt, die sie nicht begreift. Sie hat sich der begeisterten Rezension einer Zuschauerin zufolge um die Befreiung der weiblichen Sexualität verdient gemacht mit diesem Unsinn, diesem Stück, das sich Santa nennt, und in dem nach einer Triggerwarnung explizite sexuelle Handlungen sowie Darstellungen und Beschreibungen von sexueller Gewalt vorkommen, zumindest sind echtes Blut sowie Kunstblut, Piercing-Vorgänge und das Zufügen einer Wunde zu sehen. Triggerwarnung Ende. Ja, gemeint ist da die Kreuzigung. Alles ein blasphemischer Bullshit, der höchst ärgerlich ist. Ich wünsche mir die Dame auf den Mond und ich wünsche mir mal diese Tabubrüche in Bezug auf den Islam, in dem meines Wissens nach die weibliche Sexualität doch erheblich größeren Freiheitsbedarf hat. Aber ja, dazu reicht eben der Mut unserer subventionierten KünstlerInnen nicht. Also kann man weiter auf der katholischen Kirche und allem, was ihr heilig ist, herumtrampeln. Mittlerweile wird das ja auch innerhalb der Kirche praktiziert. Herr Wiener weiter. Ich habe Ihren Roman Armageddon gelesen. Das ist nun wirklich sehr viel Matuszek drin. Und weniger Rico Hausmann, wie die Hauptfigur heißt. Jedenfalls darf Rico seine Meinung drastischer in die Welt schmettern, als es Matuszek in der Realität möglich sein dürfte. Und natürlich dem Leser aus dem Herzen. Wirklich sehr kurzweilig. Ich habe das Buch in einem Rutsch durchgelesen. Wie Sie den Jugend- und Linkssprech beherrschen, Chapeau. Lieber, das ist ja das Schöne an meiner jetzigen Lebenslage, ganz besonders im Kontrafunk. Ich kann meine Meinung in die Welt hinausschmettern als Matuszek. Und ich muss mich gar nicht hinter Pseudonymen verstecken. Weiter mit Wiener. Ihr Kaninchenbuch steht als nächstes auf dem Programm. Ja, damit meint er wohl den White Rabbit, der jetzt gerade als das weiße Kaninchen neu aufgelegt auf den Markt gekommen ist, bei Manuskriptum als Taschenbuch, nachdem die Hardcover-Ausgabe vergriffen war. Wiener weiter. Irgendwie läuft mir auf meiner Suche nach Chesterton immer wieder Matthias Matuszek über den Weg. Als wenn die Götter vor den Chesterton den Matuszek gesetzt hätten. Aber das ist ja nicht das Schlechteste. Und wir wollen jetzt nicht von Göttern reden, sondern Gott. Von dem Herrn Himmel, von dem Chesterton sehr viel spricht. Ja, lieber Matuszek, soweit meine Gedanken, die Ihnen mitzuteilen, ich das Bedürfnis hatte, über einen Kommentar zu den Stuttgarter Perversität würde ich mich freuen. Ach ja, Ihre Frankfurter Rede, letzten Mal, superb. Danke, danke, lieber Wiener, ich habe zu danken. Und wenn ich Ihnen ständig den Chesterton in den Weg stelle, so aus dem einzigen Grund, lesen Sie ihn. Verdammt nochmal. Ich würde an Ihrer Stelle mit der Autobiografie beginnen, die im Verlag Nova El Bitterer erschienen ist. Und im gleichen Verlag die Biografien über Franz von Assisi und Thomas von Aquin, die in einem Band erschienen sind. Dann die Orthodoxie, die im Fee-Verlag erschienen ist. Ja, oder Sie warten auf meinen Chesterton-Reader, an dem ich gerade sitze. Bis zum nächsten Mal, mein lieber Ihr M.M. Amanda Art schreibt, Herr Matuszek, das war eine wunderbare Rede über die Arroganz der Moderne, die ich von Ihnen gehört habe. Ich bilde mich gerade in Journalistik und muss noch sehr viel lesen. Und für meine Allgemeinbildung benötige ich geistigen Stoff. Und in Ihrem Vortrag gab es eine gute Portion davon. Ja, liebe Amanda, geistiger Stoff, man lernt nie aus. Ich bin immer noch so hungrig danach wie Sie und meine Hörer. Und ich in meiner Jugend, ich habe viel gelesen. Wie ein Irrer habe ich gelesen. Ich wollte das Betriebsgeheimnis der Welt verstehen und kapieren und dachte eine Weile lang, ich hätte es im Marxismus gefunden. Aber davon war ich dann doch recht schnell runter und enttäuscht. Und jetzt lese ich gerade ein Buch von Igor Schafarewitsch, das mir die Religionsähnlichkeit der marxistischen Hoffnung erklärt. Wie Sie wissen, bin ich ja im katholischen Elternhaus aufgewachsen mit Religion. Und die Religionsähnlichkeit des Marxismus war verpannt. Das Buch von Schafarewitsch heißt Der Todestrieb in der Geschichte und im Untertitel Erscheinungsformen des Sozialismus. Schafarewitsch war ein mathematisches Genie und gleichzeitig Oppositioneller, der sich für Sacharow und Solzhenitsyn einsetzte und der im Marxismus, der ja sowjetische Staatsdoktrin war, ein eigentlich der russischen Seele wesensfremdes Element sah, das nur zerstörerisch wirkte. In seinem Buch schildert er faszinierend das, was er den chiliastischen Sozialismus nennt, also eine auf ein künftiges tausendjähriges Reich der Erlösung gerichtetes Glaubensregime des irgendwann erreichten Kommunismus, das auf dem Weg dahin die Gegenwart als böse und zerstörungswert betrachtet, um eben ins Reich der Freiheit vorzudringen, mit all den bekannten Ingredienzien, etwa der Aufhebung des Privateigentums und der Zerstörung der Familie und der Erziehung der Kinder durch den Staat. Und er sieht diese Denkrichtung schon sehr früh, nämlich schon in der Politeia des Plato, wo eine weise Philosophenelite alle Macht hat, die von einer Wächterkaste gestützt wird und das Volk unten schuftet. Eine Geschichte übrigens, die sich in frühchristlichen Sekten wie den Nikolaiden fortführt und durch sämtliche Ketzerbewegungen des Mittelalters und später in den Utopien etwa von Thomas Morus oder Meslier. Immer steht oben an der Pyramide ein Weiser, ein Führer. Und immer ist die Gesellschaft einem kompletten gleiches Gebot unterworfen. Abtrünnige werden streng bestraft. Und immer sind übrigens die Frauen Allgemeinbesitz. Ja, statt der Familien herrscht der Zwang zur sogenannten freien Liebe. Ja, diesen Stiliasmus gab es nicht nur im Abendland, sondern auch bei den Inkas. Eine hochinteressante Lektüre, liebe. Gerade heute, wo uns die grünlinken Propheten versprechen, dass wir, wenn sie uns durch ihr Tal der Tränen geführt haben, das Reich der Freiheit und des immerwährenden Glückes erreichen. Also, zum Mitschreiben, Igor Schafarewitsch, Todestrieb der Geschichte, erschienen im Lichtschlag Verlag. Aber zurück zu Amanda Art. Sie schlägt vor, eine Psychotherapie eines Landes. Am besten eine Live-Übertragung im TV. Mit einer Aufstellung der 16 Minister und dem Kanzler und allen Beteiligten, um verstrickte Situationen dieses Landes sichtbar und spürbar zu machen. Eben eine öffentliche Psychotherapiesitzung und das Volk schaut zu. Das würde mir gefallen. Ach, warum nicht gleich einen Ring aufstellen? Da könnten Sie sich auspowern und lassen uns hoffentlich in Ruhe. 2029 sollte die Aufrüstung Deutschlands vollzogen sein. Wir werden kriegsfähig und verteidigungsfähig. Es ist ein Jupiterjahr und Jupiter kommt bekanntlich mit dem Schwert. Ich hoffe nicht, dass wir dann gegen Russland kämpfen müssen und die USA gegen China und dann auch der Nahe Osten. Alles auf Kurs für unsere Sicherheit. Außen stark und innen ist der Volksgeist schwach, gespalten, mit anderen beschäftigt. Eine Nachricht im TV kann zwei Drittel des Volkes auf Linie bringen. Herr Matuszek, bleiben Sie weiterhin stark. Das schafft Ihr klarer, wacher Geist ohnehin. Ich freue mich auf Weiteres, Ihre Amanda. Ja, liebe Amanda, danke dafür. Ich mache mich hier oben an der Küste derzeit wehrhaft. Gegen die aufkommenden Stürme, harter Ostwind hier oben. Manchmal treibt er ein paar Russen mit sich. Und wir bringen jetzt ein ganz verliebtes Duett von Christofferson mit seiner Rita Coolidge. Lover, please.
Lover, please, please come back. Don't take the train coming down the track. Don't please, leave me. Don't leave me in misery.
You were never home near. You would never call me dear. Don't you know I'd die for you? Now you're gone, that's what I'll do.
Lover, please, please come back. Don't take the train coming down the track.
Nun zum Abschluss noch ein Brief, der eigentlich an Frank Wahrlich gerichtet war, an unseren scharfschießenden Hauptstadtkorrespondenten, aber doch auch dann an uns alle. Also, Herr Verlieb schreibt, lieber Herr Wahrlich und das Kontrafunk-Team, wir kennen Sie aus Ihren Kontrafunk-Kommentaren und politischen Giftschränken als einen Mann der klaren Worte, der auch den Mut hat, verschwörungsverdächtige Tatbestände unverhohlen auszusprechen. Richtig. Als altverwurzelter Brandenburger bezweifeln wir die Richtigkeit und die Seriosität des höchst unplausiblen Wahlergebnisses, das der Kontrafunk in den Morgennachrichten zwar als ARD-Hochrechnung, aber ansonsten als wie in Stein gemeißelt, ohne jede Relativierung wiedergibt. Es entbehrt jeder Evidenz und Nachvollziehbarkeit, dass das linke Lager sich wie vom Himmel gefallen um 13,5% BSW vermehrt und mit SPD, ausgeschiedenen Grünen, auf knapp 50% vermehrt haben soll. Entgegen den Trends in Sachsen und Thüringen und trotz Abstinenz der Bundes-SPD im Wahlkampf bleibt Herr Woidke ein skandalgetriebener Schranze ohne jedes Charisma, der selbst seinen eigenen Wahlkreis an die AfD verloren hat, weil dort viele Argus-Auden die Auszählung kontrolliert haben. Selbst wenn man alle Zusatzwähler der hohen Wahlbeteiligung allein Herrn Woidke zurechnet, wird bei weitem kein Schuh daraus. Ja, völlig richtig. Und jetzt wird es spannend, wie sich das BSW künftig positioniert, mein Lieber. Ob es mit den Altparteien paktiert oder dem Wechsel eine Chance gibt. Immerhin hat sich jetzt Sarah Wagenknecht einem direkten Duell mit Alice Weidel gestellt. Womöglich auch, weil sie registriert hat, dass die Zustimmung zu ihrem Bündnis zu bröckeln beginnt, weil sie mit den Altparteien pleitet. Weiter im Text mit Philipp. Rund um die Welt, vor allem in Europa und Deutschland, prophezeien die Wahlprognosen seit Jahren nach dem Merkel-Prinzip jeweils ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Blöcke, das regelmäßig mit dem knappen Obsiegen unserer Demokratie, in Anführungsstrichen, auch NF, GB, UNÖ und USA, endet. Klammer bei Honecker noch mit 94,5%. In einer Zeit, in der wir höchstrichterlich bestätigt, selbst von ganz plumpen und dreisten Wahlfälschungen der Bundestagswahl wissen, darf man derart dreiste Unplausibilitäten in diesem Umfeld nicht als feststehende Tatsachen berichten. Ansonsten schicken Sie Herrn Tom Lause bei Tichys Einblick in tausende von Stunden erneut in eine unmühselige Arbeit. Machen wir alle das Beste daraus, mit herzlichen Grüßen, ein Mitdenker. Lieber Mitdenker, ganz vorzüglich, besten Dank. Hier, einen habe ich noch, da muss ich mich unbedingt bedanken. Thorsten Arndt schreibt, Ihre unkonventionelle Mischung aus klassischer Rockmusik, Anekdoten, Spiritualität und Regierungshelden hat mir immer sehr viel Freude bereitet. Ich bin 42 Jahre alt, mit klassischem englischen Heavy Metal, Klammer Iron Maiden und Judas Priest, musikalisch sozialisiert und meine Kindheit ebenfalls katholisch erzogen worden. Sie haben meinen musikalischen Horizont erweitert. Und insbesondere die Doppelfolge zu den Beatles und die Folge zu Fleetwood Mac sind mir hierbei in guter Erinnerung geblieben. Als Kontrast hierzu habe ich auch gerne Ihren Ausführungen zum katholischen Ritus zugehört und dabei meine eigene Kindheitserinnerung aufgefrischt. Ihre schmissige Kritik am handelnden politischen Personal rundete das Potpourri wunderbar ab. Ich hatte also schöne Stunden mit Ihrer Sendung und freue mich auf das Kommende. Ich bleibe mit Dankeschön, besten Grüßen. Ihr Thorsten Arndt. Das war's mal wieder mit Matuszek, liebe Freunde. Und wir verabschieden uns mit einer Instrumentalversion von Help Me Make It Through the Night.